Also nicht, weil ich zum ersten Mal hier vorne stehe, sondern weil ich immer wieder merke, also dass die Dinge, die wir auch gerade hier von vorne so weitergeben, dass das einfach immer wieder Themen sind, wo wir selber mittendrin stecken und einfach noch ganz viel am Lernen sind. Janina hat in der letzten Woche über das Gleichnis von den beiden ungleichen Brüdern gepredigt. Beide bekamen den Auftrag, von ihrem Vater in seinem Weinberg zu arbeiten. Und der eine sagt ja und geht dann doch nicht, der andere sagt nein und geht dann doch. Ich will das inhaltlich nicht wiederholen, ihr könnt euch das gerne nochmal anhören, aber auf jeden Fall will Jesus mit dem Gleichnis deutlich machen, ihr könnt euch die Gerechtigkeit vor Gott nicht verdienen, weder mit den richtigen Antworten noch mit dem richtigen Verhalten. Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, ist immer Gnade, ist immer ein Geschenk. Als Nachfolger Jesu heute, als Christen, wissen wir das ja auch eigentlich. Wir glauben an einen Gott, der uns bedingungslos liebt, dem es nicht um unseren Einsatz, um unsere Leistung geht, sondern der einfach eine gute Beziehung mit uns haben möchte. Aber dennoch bemühen wir uns ja irgendwie, ein gutes und gottgefälliges Leben zu führen. Und das ist ja an sich auch nicht verkehrt. Allerdings führt das oft dazu, dass wir dann manchmal richtig erschüttert sind, wenn unser Leben dann doch nicht so gelingt, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn Dinge passieren, die uns einfach umhauen, die uns nicht gefallen, die wir so nicht geplant haben, dann stellen wir oft diese Frage: Womit habe ich das verdient? Warum passiert das jetzt? Müsste es uns nicht doch irgendwie besser gehen oder zumindest einigermaßen gut gehen, wenn wir unser Leben Gott anvertraut haben? Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? So haben wir das gerade gehört von David, wie er das im Psalm 42 ausdrückt. Kennst du solche Gedanken und Gefühle? Dass Gott und seine Liebe, die er uns eigentlich zugesagt hat, doch irgendwo ganz weit weg erscheinen? Dass du dich eher von Gott im Stich gelassen fühlst? Wir trauen uns ja oft gar nicht, das so offen mal zuzugeben. Immerhin haben wir ja viele Verheißungen von Gott in seinem Wort. Dass er immer bei uns ist, dass er unsere Gebete erhört, dass er uns bedingungslos liebt, dass er uns mutig und stark macht, dass er uns trösten und helfen will. Das sind alles Zusagen, die wir von Gott in seinem Wort haben. Und wenn wir das gerade so erleben, ist das toll. Dann geht es uns gut, dann sind wir auch sehr dankbar und dann reden wir auch gerne darüber. Aber wenn wir das nicht so erleben, wenn wir viel eher den Eindruck haben, dass Gott seine Versprechen nicht einlöst, dass wir Menschenversprechen oft nicht einhalten, das ist ja normal, das kennen wir. Und wir gebrauchen manchmal ganz kuriose Ausreden, um unsere Versprechen eben nicht einzuhalten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja. Das ist sowas, so ein typisches Beispiel, wie Menschen mit Versprechen umgehen. Könnt ihr das alle lesen? Okay. Das ist die Art, wie wir Menschen das oft machen. Aber bei Gott ist das doch anders, oder? Gott steht doch zu seinem Wort. Er hält doch, was er verspricht. Liegt das vielleicht an uns, wenn wir das nicht so erleben? Oder schweigt Gott manchmal einfach? Wie können wir damit umgehen, wenn wir Gottes Liebe und seine Nähe einfach nicht mehr empfinden und nicht mehr erleben? Wenn wir fast schon verzweifelt auf sein Eingreifen warten und wenn diese vielen Zusagen, die wir doch eigentlich im Wort Gottes haben, keine Wirklichkeit mehr in unserem Leben sind? Ich möchte uns dazu heute Morgen eine Geschichte aus dem Alten Testament vorlesen, die mich einfach immer wieder begleitet und die uns vielleicht ein bisschen bei diesen Fragen helfen kann. Ich lese aus 1. Mose 16 die Verse 1 bis 16 und muss das zwischendurch klicken hier. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme seiner Frau. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Bered. Und Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Hier haben auch zwei Menschen auf die Erfüllung eines Versprechens von Gott gewartet. Gott hatte Abram schon bei seinem Auszug aus Ur versprochen, dass er Nachkommen haben würde. Und Abraham hatte ihm vertraut. Das war jetzt aber schon fast 11 Jahre her. Ja, Gott hatte sein Versprechen zwischendurch ein paar Mal erneuert, aber es passierte einfach gar nichts. Inzwischen war Sarah 76 und Abraham 10 Jahre älter. Ganz ehrlich, da kommt man doch ins Grübeln. Wie hatte Gott das gemeint mit der Nachkommenschaft? Hatte Abraham ihn vielleicht falsch verstanden? Oder wollte Gott vielleicht, dass sie da mal so ein bisschen nachhelfen? Wenn man auf Gott wartet und einfach überhaupt nichts passiert, dann kommt man manchmal auf ganz merkwürdige Gedanken. Sarah jedenfalls hatte den Eindruck, ich muss die Sache jetzt mal selber in die Hand nehmen. Und der Vorschlag, den sie Abraham macht, der ist auch keineswegs ungewöhnlich. Damals waren Kinder nicht nur so eine bloße Zugabe zum Leben, wie wir das heute so empfinden. Nein, ohne Kinder war das Leben zur damaligen Zeit ganz einfach sinnlos. Eine Frau ohne Kinder gehörte eigentlich gar nicht so richtig zur Familie dazu. Und ein Mann ohne Kinder hatte keinen Erben. Und deshalb gab es damals die völlig legale Regelung, dass eine Frau ihre persönliche Magd sozusagen ihrem Mann ins Bett stecken konnte und die daraus entstandenen Kinder zählten dann als ihre eigenen. Normalerweise gebar die Frau, also die Magd der Frau, das Kind dann auch auf dem Schoß ihrer Herrin, sodass man sagen konnte, symbolisch kam das aus dem Schoß der Herrin selber. Für uns heute ist das kaum nachvollziehbar, aber damals war das völlig in Ordnung. Also unterbreitet Sarai ihrem Mann diesen Vorschlag. Und wie reagiert Abraham, der uns an vielen Stellen im Neuen Testament als Vorbild des Glaubens präsentiert wird? Abraham nimmt seine Frau Sarai in den Arm und sagt: Ach Sarah, ich kann ja gut verstehen, dass du darunter leidest, dass du einfach nicht schwanger wirst. Ich hätte auch gerne ein Kind. Aber sieh mal, Gott hat uns doch versprochen, dass wir ganz viele Nachkommen haben werden. Ich habe zwar keine Ahnung, wie er das jetzt noch machen will, aber lass uns doch bitte weiter darauf vertrauen, dass er es tut. Außerdem, Sarah, mal ehrlich, ich will doch nicht einfach mit deiner Magd schlafen. Ich will doch mit dir ein Kind haben. Komm, lass uns hinknien und nochmal beten und Gott sagen, wie es uns geht und ihn nochmal bitten, dieses Versprechen einzulösen. Und lass uns ihm sagen, dass wir ihm vertrauen wollen und dass er uns die Kraft dazu schenken soll. So hätte ein Traummann reagiert, oder? Ein Glaubensheld. Eine solche Reaktion wäre in jeder Hinsicht vorbildlich gewesen. Aber Abraham reagiert nicht so. Er sagt eigentlich gar nichts. Er macht einfach das, was seine Frau vorgeschlagen hat. Hier steht sogar, er gehorchte ihr. Es wäre ein gutes Thema für einen Eheabend, ne? Ratschläge von Frauen, Gehorsam der Männer. Abraham schläft also mit Hagar. Und er ist auch erfolgreich dabei, denn Hagar wird schwanger. Und an der Stelle kann man sich schon fragen, warum hat Gott das nicht verhindert? Gott ist doch der Herr über Leben und Tod. Es liegt doch in seiner Hand, ob ein Leben entsteht oder nicht. Und er wusste, was geschehen würde. Er wusste um die Not, die daraus für diese Familie entstehen würde und später auch für das ganze Volk. Und Gott ließ es trotzdem zu. Sarah und Abraham entschieden sich, Gottes Verheißung ein wenig nachzuhelfen. Und Gott ließ sie laufen. Er griff nicht ein, obwohl er die Folgen kannte. Für Sarah lief bis hierhin eigentlich alles ganz gut. Sie hatte die Verantwortung dafür übernommen, dass Gottes Zusage jetzt auch mal endlich eintritt. Ihr Mann hatte auch ganz prima mitgemacht und natürlich auch Hagar, der aber auch gar nichts anderes übrig blieb. Nun läuft aber Hagar aus der Spur. Sie wird hochnäsig. Selbst wenn sie das nicht so zum Ausdruck gebracht hätte, wir wissen nicht genau, was sie da gemacht hat, aber ich denke mal, eure Fantasie reicht aus, um sich vorzustellen, wie das für die Sarah gewesen sein muss, wenn Hagar da immer schön mit ihrem schwangeren Bauch vor ihr herläuft. Und so nimmt Sarah die Dinge wiederum selber in die Hand, beschwert sich bei Abraham und Abraham, der Held, sagt, tu mit ihr, was dir gefällt. Ohne Worte. Jedenfalls tut Sarah genau das, was ihr gefällt. Sie fängt ihrerseits an, Hagar zu demütigen. Auch das steht nicht näher beschrieben, wie sie das gemacht hat, aber auch da reicht unsere Fantasie sicher aus, um sich das ein oder andere vorzustellen. Sie war die Herrin, Hagar war nur die Magd. Heute würde man das vermutlich als Mobbing bezeichnen, wenn man da so diese Spiele spielt, um jemanden rauszutriezen. Und daraufhin platzt Hagar endgültig der Kragen. In diesem ganzen Spiel ist sie von allem Anfang eigentlich nur das Opfer. Angefangen bei der Tatsache, dass sie mit Abraham schlafen musste. Auch wenn das damals vielleicht normal war, man kann sich kaum vorstellen, dass sie das richtig toll fand. Immerhin ging es lediglich um die Tatsache, dass Sarai einen Nachfolgen brauchte. Und nun wird sie von dieser Frau, von ihrer Herrin, die ihr doch eigentlich dankbar sein müsste, immerhin trägt sie ihr Kind aus quasi, von dieser Frau wird sie gedemütigt und der Vater des Kindes, der Held, lässt sie schnöde im Stich. Ihr Ausweg, sie flieht in die Wüste. Ich weiß nicht, was sie gedacht hat. Vielleicht hat sie gehofft, dass sie da einfach stirbt. Zumindest wusste sie, dass ihr niemand hinterherkommen würde. Es interessierte sich ja keiner für sie. Ihre Herrin tat ihr ständig weh und Abraham schien das nicht weiter zu interessieren. Doch es gab dann tatsächlich doch jemanden, der sich für sie interessierte. Hier steht, der Engel des Herrn fand sie. Dass dieser Engel nicht einfach nur als Engel, sondern als Engel des Herrn bezeichnet wird, könnte man so verstehen, dass Gott ihr hier tatsächlich selber begegnet ist. Zumindest kommt einem so ein bisschen dieser Vergleich zu dem guten Hirten, der einem einzigen Schaf hinterherläuft und loszieht, um dieses eine verlorene Schaf zu suchen, bis er es findet. Gott sucht Hagar und er findet sie auch. Es gibt also doch jemanden, der sie sieht. Der Engel des Herrn stellt Hagar zwei Fragen. Wo kommst du her und wo willst du hin? Vergangenheit und Zukunft. Aber sie kann nur eine der beiden Fragen beantworten. Ich bin vor Sarai, meiner Herrin, geflohen. Die Vergangenheit kannte sie, die war für sie nicht mehr zu ertragen. Die Zukunft war ihr egal, sie hatte eh keine Perspektive. Sie wusste nur, dass sie das in dieser Situation, in der sie sich befand, einfach nicht mehr aushalten konnte. Und was sagt Gott zu ihr durch den Engel des Herrn? Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Das hört sich ganz schön krass an, finde ich. Doch Gott gibt Hagar an dieser Stelle auch ein Versprechen. nämlich dass sie einen Sohn bekommen wird und durch ihn eine große Nachkommenschaft. Sein Name soll Ismael heißen, das heißt, Gott hat erhört. Denn der Herr hat tatsächlich ihr Elend erhört. Wenn wir das heute so lesen, wird uns so ein bisschen mulmig zumute bei diesem Versprechen, denn wir wissen, dass Ismael als der Ahnherr der Araber gilt und dass aus seinen Nachkommen auch viel Leid für das Volk Israel zugekommen ist. Aber für Hagar ist das eine Zusage, nämlich dass Gott sie sieht. Und so drückt sie das auch aus. In den Versen 13 und 14 kann man das nochmal so nachlesen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und dieses Wissen, nämlich das Wissen, dass Gott sie sieht, versetzt sie in die Lage, wieder in ihr altes Leben zurückzukehren. Vermutlich hat sich an ihrer Beziehung zu Sarah überhaupt nichts verändert. Vermutlich hat sich auch Abraham nicht mehr für sie interessiert oder sich irgendwie um sie gekümmert. Nichts hatte sich für sie geändert, außer ihrem Blickwinkel. Gott sieht mich und ich darf ihm hinterhersehen. Ich muss ehrlich sagen, ich kann mich ganz gut in Hagar hineinfühlen, obwohl ich jetzt in der Form noch nicht gemobbt worden bin. Aber vielleicht geht es dir ähnlich. Wir können vieles in unserem Leben beeinflussen, aber eben nicht alles. Und so finden wir uns manchmal sehr überraschend und auch oft sehr unvorbereitet in Situationen wieder, die wir uns gar nicht gewünscht haben, die wir nicht geplant haben, die wir uns nicht vorgestellt haben. Es passieren Dinge, die wir definitiv nicht verdient haben. Jörg hat eben schon einige Dinge genannt, Krankheit zum Beispiel kann dazugehören, Dinge, die wir einfach nicht loswerden, körperliches Leiden, Schmerzen, auch Beziehungen, die schwierig sind, die einfach kaum zu ertragen sind, der Verlust des Arbeitsplatzes oder der Verlust von Freunden oder des Partners. Es gibt so viele Dinge, die passieren können, die uns einfach umwerfen. Und manchmal ist es auch ganz einfach nur die Kombination verschiedener Umstände, die dann am Ende dazu führt, dass wir uns alleingelassen, ausgebrannt und leer fühlen. Das Gefühl der Hilflosigkeit und der Ohnmacht breitet sich aus. Vielleicht habt ihr das schon mal so erlebt. Nichts geht mehr. Und manchmal ist es so, wenn wir in so einer Situation dann noch von einem liebenden Gott hören, dann können wir sogar richtig wütend werden. Wo ist Gott denn dann in solchen Momenten? Wo wird da seine Liebe deutlich? Vielleicht versuchen wir ja noch irgendwie an Gott zu glauben und an seine Liebe zu glauben. Wir versuchen einfach noch ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen, ein bisschen mehr zu beten. Und wenn dann immer noch nichts passiert, was dann? Wir wissen nicht genau, ob Hagar Gott kannte, als sie in die Wüste geflohen ist, ob sie eine Beziehung zu ihm hatte. Ich glaube, sie wollte einfach nur weg aus dieser Situation, aus ihrem Elend. Sie hatte sicher schon von Gott gehört, das denke ich schon, dass sie das bei Sarah und Abraham gehört hatte. Aber sie hat ihn in dieser Situation vermutlich nicht bewusst gesucht. Doch Gott sah sie. Sie war ihm nicht egal. Es heißt hier, er fand sie. Und genau das gilt für uns heute auch noch. Gott findet uns. Er findet uns dort, wo wir sind, wo wir gerade im Moment sind, in der Situation, die uns belastet, in dem Elend, das uns quält, in unserer Einsamkeit, in unserer Ohnmacht. Und er findet uns sogar dann, wenn wir eigentlich vor ihm weglaufen, wenn wir ihn nicht oder nicht mehr suchen. Was auch immer in unserem Leben passiert, manchmal ist das selbst verschuldet, manchmal auch nicht, aber egal. Wir dürfen wissen, dass Gott uns sieht. Und dass er sich auf den Weg macht, um uns zu suchen. Wenn du also gerade in so einer Situation drin bist, in der du Gottes Liebe nicht oder auch nicht mehr empfindest, in der du einfach nur noch davonlaufen möchtest, dann gilt genau dir dieser Zuspruch. Gott sieht dich. Und er bleibt an dir dran, auch wenn du vor ihm wegläufst. Allerdings half Gott Sarah ihn nicht bei ihrer Flucht. Er fand sie. Er begegnete ihr, aber dann schickte er sie wieder zurück in ihr Elend. Gott veränderte nichts an Hagars Situation. Aber durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott hatte sich ihre Perspektive verändert. Sie wusste jetzt, dass Gott sie sieht und sie lernte, ihm hinterherzusehen. Genau das dürfen wir auch lernen. Ich glaube, Gott zeigt uns nicht frontal sein Angesicht. Das würden wir gar nicht aushalten. Das werden wir wohl erst im Himmel so richtig sehen. Und für mich bedeutet das, Gott gibt uns in der Regel keine direkten Antworten auf unsere vielen Fragen nach dem Warum und dem Wozu. Und oft genug ändert Gott an unseren Situationen, an unseren Umständen gar nichts, auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen. Aber Gott möchte unsere Perspektive verändern. Er möchte, dass wir ihm hinterher sehen können. Und deshalb machte Gott sich auf den Weg, um uns zu suchen und schickte uns seinen Sohn Jesus Christus, damit wir ihm, Gott, begegnen können. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 45, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Gott hinterherzusehen, so wie Hagar damals, heißt also für uns heute, schau auf Jesus. Schau auf seine Liebe, auf seine Gnade, auf seine Treue. Vielleicht ist das heute Morgen gerade so ein Moment, wo du das empfindest, den Eindruck hast, Gott sieht mich an. Dann hab den Mut, ihm hinterherzusehen. Hab den Mut, dich für diesen Blickwinkel, für diesen Blickwechsel zu entscheiden und auf Jesus zu sehen. Du darfst seine Liebe und seine Vergebung annehmen, einfach so. Bei Abraham und Sarai war die Situation ein bisschen anders. Sie kannten Gott schon lange und hatten auch schon viel mit ihm erlebt. Und sie hatten auch konkrete Zusagen, zumindest diese eine konkrete Zusage, dass er ihnen ein Nachkommen schenken würde. Aber dann passierte 11 Jahre gar nichts. Zumindest nicht das, was sie erwarteten. Es trat keine Schwangerschaft ein. Auch das, denke ich, können wir ganz gut nachvollziehen. Ich habe manchmal den Eindruck, wir befinden uns in unserem Leben irgendwie dauernd in einer Warteschleife. Wir haben so viele konkrete Zusagen von Gott, die er uns in seinem Wort gibt. Ich will euch mal einige nennen. 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Matthäus 28, Vers 20. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Markus 11, Vers 24. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. 2. Korinther 12, Vers 9. Lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Das sind Versprechen Gottes, die er uns gibt, ganz konkret für dieses Leben hier und jetzt. Und die dürfen und sollen wir doch auch ernst nehmen. Aber wie viel davon wird wirklich Realität in unserem Leben? Was wünscht sich zum Beispiel dein Herz? Vielleicht sind es bei dem einen tatsächlich das ein oder andere Materielle, was wir uns wünschen. Dinge, die vielleicht auch tatsächlich notwendig sind. Oder du wünschst dir ein Kind, wie Abraham und Sarai. Oder einen Partner oder Gesundheit. Oder eine andere Arbeitsstelle oder eine Aufgabe im Reich Gottes. Da hätten wir allerdings auch einiges anzubieten. Oder du wünschst dir einfach nur Zufriedenheit oder mehr Nähe zu Gott. Oder. Was wünscht sich dein Herz? Das sind alles Dinge, die wir nicht einfach machen können, die wir uns selber nicht geben können. Aber Gott verspricht uns, dass er uns alles geben will, worum wir ihn bitten. Kann es sein, dass Gott uns manchmal auch heute noch irgendwie warten lässt? Vielleicht auch länger? Abraham wird uns im Neuen Testament als Vorbild des Glaubens beschrieben. Ich sagte das eben schon. Aber ein großer Glaube zeigt sich offensichtlich nicht daran, wie viel wir mit Gott erleben und in welchen Zeitabständen. Was Gott in unserem und mit unserem Leben macht, das bleibt allein seine Sache. Deshalb hat das auch keinen Zweck, dass wir uns da manchmal, wie wir das gerne tun, so untereinander vergleichen, nach dem Motto, was tut er jetzt im Leben des anderen und in meinem Leben passiert einfach nichts. Unsere Erfahrungen mit Gott sagen tatsächlich nichts aus über unseren Glauben oder über unseren geistlichen Zustand. Die entscheidende Frage ist, wie wir die Zeit des Wartens verbringen, wenn Gott eben nicht eingreift und unser Leben nicht verändert. Gerade dann, in solchen Warteschleifen, können wir lernen zu glauben. Ich habe bei mir festgestellt, dass ich häufig auf drei Arten warte. Entweder fange ich an, mich selber in Frage zu stellen, so nach dem Motto, an Gott kann es ja nicht liegen, dass das nicht Realität wird, was in seinem Wort stimmt. Der steht ja zu seinem Wort, also stimmt bei mir was nicht. Bin ich es vielleicht nicht wert, dass Gott in mein Leben eingreift? Mache ich irgendwas verkehrt? Vielleicht liebt Gott mich auch einfach nicht so sehr wie die anderen, in deren Leben offensichtlich viel mehr passiert. Kennt ihr solche Gedanken? Man kann da richtig aufgehen in diesem Selbstmitleid, in dieser Unzufriedenheit. Die zweite Möglichkeit ist die, dass ich einfach versuche, auf das zu schauen, was doch noch ganz gut läuft in meinem Leben. So ein bisschen was gibt's ja da immer. Das kann sich auch ganz fromm anfühlen, denn immerhin bemühe ich mich ja doch, dankbar zu sein für das, was ich habe, selbst wenn das eine oder andere vielleicht nicht so gut ist. Wenn wir dann noch auf das Elend anderer schauen, wird uns so für einen kurzen Moment einfach richtig wohl zumute, weil es geht uns eigentlich doch noch ganz gut. Allerdings hilft das nicht wirklich langfristig, denn das Gute in meinem Leben wiegt das Schlechte nun mal nicht auf. Das ist einfach so. Und auch das Leid der anderen ist keine dauerhafte Grundlage, um zufrieden und dankbar zu sein. Die dritte Möglichkeit ist die, zu der auch Sarai und Abraham gegriffen haben. Zunächst mal, sie werden selber aktiv. Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir die Verheißungen Gottes ganz gerne auch so lesen, als seien daran Bedingungen geknüpft. Erst wenn ich ganz hingegeben bin, wenn ich hundertprozentig glaube, erst wenn mein Leben völlig von Gott ausgefüllt ist, erst dann wird Gott sicherlich seine Versprechen wahrmachen. Und erst dann, wenn ich mich ganz und gar für den Herrn einsetze, dann wird er das sicher tun. Auch das kann alles sehr geistlich aussehen und natürlich möchte Gott auch, dass wir uns einsetzen und hingeben. Aber ganz ehrlich, wann wird denn jemals irgendwas in unserem Leben hundertprozentig in Ordnung sein? Und ist nicht alles, was wir Gott geben, letztlich immer nur eine Antwort und eine Reaktion auf das, was er uns schon längst gegeben hat? Die Wahrheit ist doch nichts von dem, was in unserem Leben geschieht. Das Gute, das Gott uns gibt, oder auch das Schlechte, das er oft nicht verhindert. Nichts davon können wir uns verdienen oder haben wir uns verdient. Abraham und Sarah wurden aktiv, sie suchten und sie fanden auch einen Weg, Gottes Versprechen in ihrem Leben Realität werden zu lassen. Und sie hatten auch Erfolg, sie bekamen einen Sohn. Aber es war nicht der von Gott versprochene Erbe. Kann es sein, dass wir manchmal mit unserem Einsatz, mit unserem Bemühen, doch alles irgendwie richtig zu machen, am Ende Gott im Weg stehen bei der Erfüllung dessen, was er uns eigentlich geben möchte? Abraham musste nach dieser Aktion nochmal ganze 14 Jahre warten, bis Gott sein Versprechen wirklich einlöste. Er war ja jetzt schon alt, aber 14 Jahre später war eigentlich gar nicht mehr damit zu rechnen. Er ist zum Vorbild des Glaubens geworden, weil er es gelernt hat, trotz seines Unvermögens und mit all seinen Ecken und Kanten Gott zu vertrauen und auf ihn zu warten. Warten ist nicht einfach, warten gefällt uns nicht. Das kennen wir alle. Ich kenne niemanden, der gerne wartet. Wir versuchen auch meist die Zeit mit irgendwas auszufüllen. Und natürlich können auch all die drei Reaktionen, die ich eben beschrieben habe, auch mal was Gutes haben. Ja, sich selber in Frage zu stellen oder sich auf das Gute im Leben zu besinnen oder auch Verantwortung zu übernehmen, all das kann richtig sein. Aber in jeder dieser drei Reaktionen passiert eine Sache. Wir schauen dabei letztlich auf uns. Und deshalb glaube ich, dass wir, auch wenn wir schon lange mit Gott unterwegs sind, einfach immer wieder diesen Perspektivwechsel brauchen, hin zu ihm. Er ist der Gott, der mich sieht und deshalb darf ich ihm hinterhersehen. Wir können in solchen Wartezeiten, wenn wir uns in diesen Warteschleifen befinden, wenn wir wirklich nichts leisten können, dann dürfen wir etwas lernen. Wir dürfen lernen, darauf zu vertrauen, dass er uns findet, weil er uns nämlich sieht. Wir dürfen uns neu dazu entscheiden, auf Jesus zu schauen, ihm hinterherzusehen. Wir dürfen uns an den Zusagen Gottes festhalten. Auch und gerade dann, wenn in unserem Leben davon gerade im Moment nichts spürbar ist. Und wir dürfen lernen, sein Schweigen und auch unser Warten auszuhalten, indem wir uns immer wieder ihm hinhalten. Wir haben eben in Psalm 42 gelesen, da heißt es am Ende, spricht David mit seiner Seele quasi und sagt, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Hilfe und mein Gott ist. Vielleicht können wir es lernen, uns einander zu öffnen und uns gegenseitig zu ermutigen, indem wir das zueinander sagen. Ich sehe, dass du traurig und mutlos bist. Du hast es gerade schwer in deinem Leben und vieles von dem, was passiert, ist einfach nicht begreifbar. Lass uns trotzdem weiter auf Gott vertrauen und gemeinsam darauf warten, dass er eingreift. Amen.